Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sound of Finance, dem Podcast von ZTB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um ein Thema, das nicht nur in der Finanzwelt, sondern auch in der gesamten Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die ESG-Transformation. Immer mehr Finanzinstitute stehen unter dem Druck, ihr Betriebs- und Geschäftsmodell nachhaltig zu gestalten und an den steigenden Anforderungen von Regulierungen, Investoren und Kundinnen auszurichten. Die EU hat gemäß dem Europäischen Klimagesetz vor, bis 2050 klimaneutral zu sein. In Deutschland soll dies bereits bis 2045 geschehen. Diese Ziele machen natürlich vor Banken ebenfalls keinen Halt. Im Gegenteil. Doch wie weit sind Banken auf diesem Weg? Welche Grundlagen müssen sie schaffen, um eine wirkungsvolle ESG-Strategie umzusetzen? Und welche Herausforderungen stehen ihnen bei der Erreichung des Netto-Null-Ziels noch im Weg? Vor diesem Hintergrund hat ZTB bereits mehrere Publikationen zu genau diesem Thema veröffentlicht. Heute aber soll es insbesondere auf zwei spezifische Veröffentlichungen eingegangen werden. Erstere hat den Status quo der Nachhaltigkeitstransformation von Banken untersucht. In der zweiten wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet, die den Instituten den Weg zur Integration von ESG ebnen sollen. Mein Name ist Clara Kadaun. Ich bin Beraterin im ZTB und spreche heute mit Dr. Bernd Liesenkötter und Dr. Madita Pesch, die jeweils Autoren der beiden Publikationen sind. Bernd ist Partner im ZTB und führender Experte im Bereich Strategie, Transformation und ESG, insbesondere im Firmenkundengeschäft. Madita ist Senior Consultant im Research von ZTB, macht ESG-Potenziale für Banken rechenbar und beschäftigt sich seit geraumer Zeit mit der Integration von ESG in Banken. In diesem Sinne, herzlich willkommen, ihr beiden. Danke, dass ihr euch heute die Zeit nehmt, mit mir zu sprechen.
Ja, danke, Clara. Ich freue mich total, hier zu sein.
Danke, Clara. Kann ich mich nur anschließen.
Sehr schön. Dann starten wir doch direkt einmal rein. Ich hatte es gerade schon angedeutet, die Tatsache, dass gleich mehrere Publikationen zum Thema ESG von ZTB in diesem Jahr verfasst wurden, zeigt bereits sehr eindrücklich die Bedeutung des Themas. Wollt ihr da einmal kurz skizzieren, was ihr euch spezifisch angeschaut habt und wieso genau?
Gern, Clara. Ich würde einmal anfangen. Genau, wir haben eine Befragung unter Finanzinstituten durchgeführt, haben da hauptsächlich Nachhaltigkeitsexperten, Nachhaltigkeitsbeauftragte befragt, wie weit Finanzinstitute bereits beim Thema ESG sind, wie sind sie aufgestellt nach verschiedenen Themenfeldern, wo wir reingezoomt haben und ja, wie ist letztendlich ihre ESG-Reife? Was kann man da ableiten? Wir hatten da so ein paar Rahmenfaktoren, die wir uns gesetzt haben. Also wir haben gesagt, wir wollen eine bestimmte Mindestgröße haben der Institute, die wir uns anschauen, haben da also so einen Cut bei der Bilanzsumme gezogen, haben uns maßgeblich auf den Dachraum fokussiert und genau, haben uns auf das E von ESG fokussiert, also auf die Umweltkomponente. Letztendlich haben wir 36 Institute gehabt, die an der Befragung teilgenommen haben. Der Großteil davon waren Regionalbanken aus dem Sparkassen- und Genossenschaftssektor, aber auch Groß- und Landesbanken. Und dann sind wir an diversen Themenblöcken vorbeigekommen, haben uns ESG-Strategie angeschaut, Netto-Null-Ziele, Risiko- und Datenmanagement und Geschäftsmöglichkeiten, die Finanzinstitute im Rahmen von ESG ja erschließen können. Genau, das vielleicht so grob einmal zu unserem Vorgehen. Vielleicht dann gern einmal, Bernd, an dich, wie ihr so vorgegangen seid.
Genau, ja, wir haben versucht, einfach aus dem gesammelten Wissen, aus den verschiedenen Projekten, die wir jetzt in den letzten Jahren machen durften, bei Regionalbanken, insbesondere in Deutschland, einfach mal Best Practices aufzuschreiben und wirklich konkrete Handlungsempfehlungen für die Integration von ESG in das Geschäftsmodell, in das Betriebsmodell, in das Steuerungsmodell von Banken zu legen, also zu schauen, wie kann ich es smart umsetzen, wie kann ich mich so aufstellen, Chancen zu nutzen, wie kann ich mich so aufstellen, die umfassende Regulatorik möglichst effizient umzusetzen, dass die Kosten da auch nicht aus dem Ruder laufen, und haben da eben wirklich versucht, mal ganzheitlich von A bis Z unsere gesammelten Erfahrungen zusammenzutragen und ein White Paper zu schreiben, wo wir wirklich Antworten geben, wie es gut funktionieren kann, welche Geschäftsbereiche ich wie adjustieren kann, wo die Chancen liegen, wo ich Regulatorik umsetzen muss und wie ich auch die Strategie weiterentwickle für eine Regionalbank, weil wir schon sehen, dass ganz, ganz viele Häuser sagen, auf einer strategischen Ebene ist ESG total relevant für uns, passt zu unserer DNA, zu unserem Wesenskern. Und dann sich immer die Frage stellt, was heißt denn das konkret in den Geschäftsfeldern, im Steuerungsmodell? Und das haben wir versucht, wirklich runterzudringen und aufzuschreiben.
Ja, danke euch für die Einführung hierzu. Madita, du hattest gerade erwähnt, dass ihr da einige Institute befragt hattet. 36 hast du gesagt. Kannst du da uns erzählen, was denn jetzt genau der aktuelle Stand der ESG-Transformation bei Banken ist? Also was wurde denn da bisher genau umgesetzt?
Ja, gerne, Clara. Genau, also wir haben eine Umfrage, wie gesagt, gemacht und dementsprechend muss man jetzt kurz im Hinterkopf behalten, dass das jetzt auch schon ein paar Monate her ist. Das ist natürlich auch ein dynamisches Thema ist, wo sich seitdem bestimmt auch nochmal was getan hat. Aber Hauptresultat unserer Studie war, dass der ESG-Reifegrad von den befragten Instituten noch auf einem recht niedrigen Niveau war. Da vielleicht auch noch kurz die Anmerkung, wir haben, das ist die subjektive Einschätzung der Befragten gewesen. Also das heißt, es ist wirklich ihre Sicht auf die Themenfelder gewesen, also subjektiv von ihnen gesehen eben auf einem recht niedrigen Niveau. Da gab es natürlich Unterschiede auch zwischen den Bankengruppen. Also die Groß- und Landesbanken waren da tendenziell weiter fortgeschritten als die Regionalbanken. Aber auch innerhalb der Bankengruppen gab es da Unterschiede. Also auch schon Vorreiterinstitute, die da eben schon so eine Best Practice abgeben. Also da gab es auf jeden Fall Differenzen. Was Bernd aber auch schon gesagt hat, was so über alle Institute hinweg galt, war, dass schon erkannt wurde, okay, das Thema ESG ist relevant, hat eine strategische Relevanz. Was dann aber wiederum uns auch so ein bisschen überrascht hat, ist, dass dann aber doch viele gar nicht sagen können, was ESG konkret für eine Auswirkung auf die GUV hat. Also, dass man aktuell überhaupt noch gar nicht tracken kann, macht man mit ESG jetzt schon Geschäft? Ist das aktuell mehr ein Verlustgeschäft, weil man aktuell einfach erstmal ganz viele Kosten tragen muss? Da konnten viele einfach noch nicht mal eine Aussage treffen. Was wir auch gesehen haben, ist, dass es Unterschiede bei der Netto-Null-Zielsetzung gibt. Also da einmal differenziert nach Betriebsbereich oder Geschäftsbereich. Im Betriebsbereich gibt es natürlich schon deutlich ambitioniertere Ziele beziehungsweise überhaupt eine Verzielung. Und was den Geschäftsbereich angeht, ja, eben entweder noch gar kein Ziel oder eben deutlich später. Was aber auch nicht erstaunlich ist, wenn man sich halt mal anschaut, so 95-99% der Treibhausgasemissionen fallen eben bei Banken über das finanzierte, also über die finanzierten Emissionen an. Also quasi die durch das Kreditgeschäft entstehen. Insofern, ja, da natürlich auch dann nicht verwunderlich, wenn da noch nicht so eine ambitionierte Verzielung gibt. Was aber da auch noch wichtig ist, es geht natürlich nicht nur darum, sich Ziele zu setzen, sondern diese dann auch irgendwie verbindlich umzusetzen, zu tracken, zu operationalisieren und ja, sich da auch Zwischenziele zu setzen. Also, dass es nicht nur darum geht, da jetzt eine Zahl stehen zu haben, sondern die natürlich auch irgendwie erreicht werden sollte. Und vielleicht vorletztes Thema, was ich noch auf jeden Fall ansprechen möchte, das war eigentlich so das Haupthemmnisthema, was von den Banken genannt wurde, warum das Thema ESG eben noch nicht so verankert ist. Und das ist zwar, und das ist das Thema ESG-relevante Daten. Also da kam fast nahezu von allen befragten Finanzinstituten, dass es da an der Verfügbarkeit oder eben Einbindung von ESG-Daten mangelt. Und das ist natürlich hochgradig relevant für Kreditvergabeprozesse, für das Risikomanagement. Wenn man da eben keine guten, verlässlichen Daten hat, wird es schwierig, da gute Entscheidungen zu treffen. Deswegen liegt das eben, wenn Daten vorliegen, meistens so auf so einer sektoralen Ebene vor, gar nicht auf Einzelkundenebene. Das wird jetzt natürlich mit der in Kraft tretenden CSRD-Richtlinie besser werden. Also vielleicht kurz, um alle abzuholen, Corporate Sustainability Reporting Directive, also von der EU eine neue oder jetzt halt auch schon beschlossene Richtlinie für die Berichterstattung von Unternehmen über Nachhaltigkeitsleistungen. Die tritt jetzt nach und nach in Kraft. Dadurch wird natürlich die Datenverfügbarkeit auch besser werden, wenn halt Unternehmen immer mehr veröffentlichen müssen. Ist aber, wie gesagt, nach und nach. KMUs sind dann auch erst ja nachgelagert dran und da auch dann eigentlich nur die kapitalmarktorientierten KMUs. Also da wird es dann auch noch Blindspots geben. Genau, und letzter Punkt, last but not least, das Thema Geschäftsmöglichkeit. Das wird eben, hatte Bernd ja auch schon angesprochen, noch nicht so in Gänze ausgeschöpft. Im Moment ist da ein starker Fokus eben so auf der regulatorischen Umsetzung. Und ja, da sehen wir auf jeden Fall deutlich Potenzial noch mit Blick nach vorne.
Danke, Matthias. Wirklich sehr interessant. Du hattest gesagt, das ist ein hochdynamisches Thema. Und dieser Umfang, der hat sich ja auch in den letzten Jahren vervielfacht.
Ja.
Du hattest gerade CSRD angesprochen. Es gibt ja auch die EU-Taxonomie. Da wird ja immer mehr Druck von außen dann auf die Banken ausgeübt. Bernd, mit Blick auf den aktuellen Status quo, ist da wirklich die Implementierung einer ESG-Strategie, die gesamtheitlich auch gilt, für jede Bank essentiell, einfach auch um den langfristigen Erfolg zu sichern. Welche Faktoren sind dabei denn wirklich wichtig?
Ja, genau. Was wir beobachten, ist, dass viele Häuser schon mal mit ersten Dingen angefangen haben, vielleicht auch strategisch schon mal was aufgeschrieben haben, wo sie hinwollen oder eine Regulatorik umgesetzt haben, aber und das ist uns ganz wichtig, wenn man wirklich das Thema ESG ganzheitlich und auch von Grund auf durchdringend für sich nutzen will und auch sozusagen die Risiken und die Investitionsfelder möglichst effizient bearbeiten will, ist es total wichtig, das ganzheitlich zu denken. Und da kommen wir eigentlich typischerweise an 5 Feldern vorbei, die ich mal anreißen möchte und auch mal so ein bisschen Einblick geben will, über welche Sachen wir da nachdenken. Das ist sicherlich nicht abschließend. Das ist auch was, was man als Haus immer eben entlang seiner strategischen Ambition auch tiefer oder weniger tiefgehend beantwortet. Da kommt es, glaube ich, einfach auf die Frage an, welche Ambition ich mir setze. Aber das ist genau auch der erste Schritt von den 5. Zunächst starten wir immer rein und fragen nach, wie steht's denn eigentlich um die ESG-Strategie? Also was ist so die übergreifende ESG-Ambition einer Bank? Wie tiefgreifend will ich mich da verändern? Welche Rolle will ich spielen in der Transition von Wirtschaft und Gesellschaft? Und das eben dann auch zu verankern, und da beißt die Maus auch keinen Faden ab, das will auch mittlerweile sehr, sehr klar der Regulator aus immer Risk-Perspektive, dass ich auch meine entsprechenden Strategiedokumente genau dahingehend anpasse und das auch mal aufschreibe, wie meine ESG-Ambition als Haus eigentlich ist. Und das eben wirklich mit dem Top-Management zu erarbeiten, ist mal so der erste Schritt. Und was dann ganz wichtig ist, ist, dass es eben nicht nur bei Wörtern auf Papier bleibt, sondern dass man wirklich ganz konkret sagt, wenn das die Ambition ist, was sind denn dann die ganz konkreten Ziele und KPIs, auch quantitativ unterlegt? Ja, Netto-Null-Pfad ist schon gefallen. Wie sieht der denn aus? Auf welche Sektoren? Ich habe typischerweise noch weitere ESG-Zieldimensionen, wo uns einfach ganz wichtig ist, die so wie in jedem anderen relevanten Thema auch ganz konkret in KPIs eben niederzufassen und dann auch in Entwicklungsphasen niederzuringen, dass man auch sagt, da will ich hin, in dem Zeitraum will ich hin, in welchen Schritten will ich hin. Das ist eigentlich der Kern bei Vision und Strategie. Dann ist der zweite wesentliche Bereich, sich das Geschäftsmodell vor dem Hintergrund von ESG anzuschauen. Insbesondere aus einer Chancenperspektive auf die Kundensegmente, Firmenkundengeschäft, Privatkundengeschäft, Private Banking. Viele Regionalbanken haben auch ein umfassendes Bauträger, gewerbliches Immobiliengeschäft. Zu schauen und zu gucken, wie bin ich denn da aufgestellt? Von den Ertragschancen, Madita, da arbeiten wir ja immer total intensiv zusammen, wo ergeben sich eigentlich Wachstumspotenziale aus der nachhaltigen Transformation auch quantitativ runtergerechnet, also von den Ertragschancen kommend, dann zu schauen, wenn ich die heben will, was muss ich tun in meinem Beratungsangebot, wie müssen Gespräche mit Kunden vielleicht anders geführt werden als früher, welche Elemente kommen dazu, über das Produktangebot, brauche ich dedizierte nachhaltige Kredite oder nachhaltige Anlageprodukte, um eben diesen Bedarf und auch das Potenzial zu heben, bis hin zu der Frage, habe ich eigentlich auch den Bedarf, Lösungsangebot zu organisieren, was außerhalb des originären Bankkontextes liegt. Also alles das, was man unter Beyond Banking fasst, sich sehr systematisch anzuschauen, wo fällt es mir leicht, wo passt es kredibel in mein Wertversprechen rein und das dann eben auch sukzessive anzugehen und zu schauen, habe ich ein Potenzial für ein sehr fokussiertes ESG-Ökosystem mit Partnern, die eben einen Mehrwert stiften bei meinen Kunden. So, der dritte Teilbereich, und der ist ehrlicherweise sehr, sehr umfassend, ist eben die Integration von ESG ins Finanz- und ins Risikomodell. Das fängt an bei der Integration von ESG-Risiken ins ESG-Risikomanagement, die Einführung von ESG-Scores, die mittlerweile fast alle Banken durch die EBA-Guidelines und Loan Origination and Monitoring einfach machen mussten. Aber wie gehe ich dann auch ganz konkret in den Kreditentscheidungen damit um? Also wie muss ich meine Kreditprozesse anpassen? Welche Daten muss ich in einem Kreditengagement erheben, um diese Nachhaltigkeitsrisiken gut bewerten zu können? Das wirklich große Umsetzungsthema EU-Taxonomie, wo ich eben ganz, ganz große Teile meines Geschäftes klassifizieren muss hinsichtlich ihrer Taxonomiekonformität und das möglichst effizient natürlich auch mache, dass ich sozusagen da das Geschäft nicht aufhalte, und einfach weiterhin die Produktivität hochhalte. Oder eben auch das Thema des CO2-Fußabdrucks, schon mehrfach angesprochen. Also wo stehe ich eigentlich mit den finanzierten Emissionen? Was habe ich da in meinem Portfolio drin? Und das brauche ich aus einer strategischen Perspektive, das brauche ich aber auch aus einer Risikoperspektive. Der vierte Bereich, und da passiert, Madita, das hast du auch schon gesagt und das habt ihr in eurer Studie auch herausgefunden, der Betriebsbereich, IT und auch das HR-Modell. Wir sehen in vielen Banken sehr ernsthafte Bemühungen, sagen wir mal, die betrieblichen Emissionen, den betrieblichen Footprint, sei das durch Gebäude, durch Dienstreisen, durch Pendlerverkehr etc. anzupassen. Also da eben zu schauen, wo habe ich da einen Footprint, den ich sehr gut selber steuern kann. Aber natürlich auch das ganze Thema jetzt, wenn ich an die Betriebsorganisation denke, wie finde ich eigentlich smarte Organisations- und Governance-Modelle für ein Thema wie ESG, was auf der einen Seite sehr, sehr neu ist und damit auch nach zentraler Befassung in einer Bank sucht, was andererseits sehr, sehr breit ist, sodass fast alle Fachbereiche eben betroffen sind. Und da sind wir mit vielen Kunden eben dabei, gute, smarte Organisationsmodelle zu finden, die dem gerecht werden. Und last but not least natürlich auch das ganze IT-Thema, wo es eben darum geht, ESG-Daten, Haushalte aufzubauen, da zu gucken, dass ich keine Redundanz in den Daten habe, dass ich die richtigen Daten habe. Die muss ich dann von meinen Kunden einfordern. Das ist häufig sehr aufwendig, weil Kunden da vielleicht heute noch nicht das Verständnis in der Breite für haben. Gleichzeitig gibt es ganz, ganz viele Datenanbieter, die ESG-Daten verkaufen möchten. Da muss ich natürlich genau gucken, sind das auch die Daten, die ich brauche? Brauche ich die auch über Zeit? Wo investiere ich da wie? Und last but not least, in dem Feld sicherlich auch das ganze Thema HR, Human Resources, Employer Branding. Wir sehen selber als ZTB, dass viele junge Kolleginnen und Kollegen, die den Weg zu uns finden, im Bewerbungsprozess ganz genau darauf schauen, wie hält ZTB eigentlich mit Nachhaltigkeit. Und gleiches sehen wir in ganz vielen Befragungen, dass die junge Generation bei der Wahl ihres Arbeitgebers schon auch schaut, wie ist eine Nachhaltigkeitsposition, sodass man da sicherlich aus einer Personalperspektive auch eben Antworten finden muss. Und abschließend, und das umhüllt so ein Stück weit die vier vorgenannten, das ganze Thema der Kommunikation und Kultur. Nachhaltigkeit ist super vielschichtig. Es gibt Chancen, es gibt Risiken, es gibt regulatorische Anforderungen, die ich zwingend erfüllen muss. Und wir glauben, einfach weil es in der Breite fast jede Stelle einer Bank und auch einer Versicherung im Übrigen betrifft, ist es ganz wichtig, hier eine sehr ausgewogene, sehr gute Kommunikation zu machen, die die Dinge vernünftig erklärt, die authentisch zur Ambition passt, nach innen wie nach außen und die dann auch ein Stück weit vielleicht einen Kulturprozess auch auslöst. Wir erleben in ganz vielen Projekten, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz, ganz intrinsisch bei den Mitarbeitenden verankert ist und das ist einfach ein Spirit, den man, ja, wenn man das Thema ganzheitlich durchdenkt, ja auch mitnehmen kann und da sozusagen wirklich auch eine Veränderungsgeschichte erzählen kann. Das war so ein kurzer Überblick, was sind so die fünf Felder und dann hängt es tatsächlich so ein Stück weit von jedem Haus ab, wie die Ambition ist, was man vielleicht auch schon getan hat, fast kein Haus startet bei ESG bei null, was die nächsten Schritte sind, die man angehen sollte.
Also ein schöner Fünfklang, wenn man diese Schritte befolgt, die du gerade skizziert hast, dann steht einem ja nichts mehr im Wege, die ESG-Transformation dann auch wirklich in time zu erfüllen. Ja, vielen Dank dir. Madita, ich hatte es zu Beginn ja bereits angeschnitten. Einige Länder haben sich ja auch bereits schon sehr ehrgeizige Ziele in Bezug auf ESG und die Erreichung der Netto-Null gesetzt. Und wie auch angeschnitten, Banken müssen natürlich ihren Beitrag auch dazu leisten. Welche Stellhebel können da deiner Meinung nach Banken denn insbesondere betätigen, um diese ehrgeizigen Ziele auch zu erreichen?
Gute Frage. Genau, ich würde da drei Blöcke sehen, Clara. Der erste Block und wahrscheinlich auch Hauptblock ist das Thema, wir hatten es gerade auch schon angeschnitten, FK-Geschäft, also nachhaltige Transformation der Wirtschaft. Natürlich ein riesen großer Stellhebel, den Banken da haben, wenn sie eben Unternehmen da auf ihrem Weg begleiten, finanzieren, beraten. Ja, letztendlich ja der Stellhebel schlechthin, auch um geschäftliche Chancen zu ergreifen. Also die Ertragstreiber, die aus dem FK-Geschäft da resultieren, Bernd hat es eben ja auch schon angeschnitten, sind da auf jeden Fall nicht zu unterschätzen. Und genau, deswegen gilt es da dann auch, nachhaltige Produkte und Dienstleistungen für Firmenkunden zu entwickeln und anzubieten. Und vielleicht auch über so klassische Produkte und Dienstleistungen einer Bank hinauszugehen, also Richtung Beyond Banking, Angebote, Ökosysteme. Und was man da aber auch im Hinterkopf behalten sollte, ist eben die große Heterogenität der Firmenkunden. Und dementsprechend ist es da halt auch wichtig, wirklich eine passgenaue Lösung zu haben, also im Hinterkopf zu behalten, wie groß ist jetzt gerade das Unternehmen, mit dem ich spreche, wie weit ist es dann, also ist auch dann das Unternehmen mit Bezug auf Nachhaltigkeit, dass man da sich auch wirklich ja passend platziert und passend berät und passende Lösungen an der Hand hat. Das ist so der erste Block. Der zweite Block, das ist das Thema energetische Sanierung beziehungsweise grüner Neubau. Da jetzt nicht nur auf die private Seite bezogen, also für Wohngebäude, sondern auch für gewerblich genutzte Gebäude. Und auch das ist natürlich ein Riesenhebel und ein großer Schritt hin zur Erreichung der Klimaziele. Und da gilt es dann letztendlich auch, Finanzierungsmöglichkeiten anzubieten, Förderprogramme den Kunden anzubieten und beziehungsweise in der Beratung mit zu integrieren. Und ja, genau, das würde ich sagen, ist so der zweite Block. Und der dritte, der mir jetzt gerade noch in den Kopf kam, was man ja wahrscheinlich auch nochmal berücksichtigen sollte, ist das Thema Wertpapiergeschäft, also Depot A, Depot B, also Eigenanlagen der Bank oder aber auch das Kommissionsgeschäft. Und dass man sich da letztendlich auffragt, in was investiert man da letztendlich? Schließt man da bestimmte Branchen, bestimmte Unternehmen aus, um da eben zu steuern, ja, wo fließen da eben Gelder hin und wo eben nicht.
Also da sind auch nochmal strategische Entscheidungen in dem Sinne dann nötig. Bernd, nochmal in deine Richtung. Wie können Banken denn deiner Meinung nach ihre Geschäftsmodelle so gestalten, dass sie dann diese Nachhaltigkeitskriterien integrieren und aber auch attraktive Finanzlösungen für Kundinnen und Kunden anbieten können?
Ja, genau. Also ich sehe eigentlich drei Dinge, die aber auch ein Stück weit einfach miteinander zusammenhängen, weil am Ende geht es darum, einen Kunden, sei das ein Privatkunde oder ein Firmenkunden, wirklich entlang seiner konkreten Bedürfnisse, seiner ESG Pain Points abzuholen. Sei das im Kontext energetischer Sanierung ein Privatkunde oder sei das eben auch ein Unternehmen, was sagt, Mensch, ich möchte meine Produktion dekarbonisieren, ich möchte mein Geschäftsmodell aufstellen für eine Zeit, wo wir eben in der Wirtschaft sukzessive weniger oder irgendwann auch gar kein CO2 mehr emittieren. Und da gibt es eigentlich drei Sachen. Das eine ist tatsächlich nochmal zu schauen, wo habe ich eigentlich innovative Finanzlösungen? Ich habe in Vorbereitung mal Dieter nochmal in unseren letzten Podcast reingehört. Also da hatten wir es schon angerissen. Es geht tatsächlich ja darum zu schauen, wo kann ich eben Kreditprodukte verknüpfen mit nachhaltigen Impact. Ja, also zum Beispiel grüne Kredite oder soziale Kredite zu vergeben, sei das als Sustainability Linked Loan oder sei das auch als Sustainable Loans, wo man sagt, Mensch, da habe ich einen Verwendungszweck, der genuin nachhaltig ist. Ja, sei das der Bau eines Windparks, die Finanzierung einer Photovoltaikanlage oder auch soziale Zwecke, wo man sagt, Mensch, da wird zum Beispiel in Schulgebäude investiert, ja, was ja genuin sozialen Charakter hat. Oder eben linked Produkte, wo man sagt, der Kreditnehmer, also im Regelfall das Unternehmen, was ich da eben habe, nimmt die Mittel, die da finanziert werden, um sich generell nachhaltiger aufzustellen, dann schaue ich mir eben an, wie entwickeln sich bestimmte Nachhaltigkeits-KPIs. Ich glaube, das sind so Felder, wo es eben darum geht, den in Anführungsstrichen guten alten Kredit ja tatsächlich so ein Stück weit in die neue Zeit zu überführen und zu schauen, wo kann ich, und das ist ganz wichtig, ohne Greenwashing zu betreiben. Also ich muss da schon sehr, sehr ernsthaft mir Gedanken über die Kriterien machen. Das sind Prozesse, die wir auch häufig begleitet haben. Was ist denn jetzt für mich nachhaltig als Bank? Was passt zu meiner Ambition? Wo schaffe ich es eben wirklich auch für Dritte nachvollziehbare Kriterien und Prozesse zu entwickeln, die dann eben zu solchen nachhaltigen, innovativen Finanzlösungen führen? Das ist so das eine. Das zweite ist, ich habe es eben schon angerissen, ganz, ganz viele Kunden haben Finanzierung gar nicht sozusagen im ersten Schritt auf dem Zettel, sondern die haben ein ganz konkretes Anliegen. Ja, die wollen als Unternehmen nachhaltiger werden. Oder die sind Häuslebauer und sagen, Mensch, welches Haus will ich da denn eigentlich haben? Welchen Energiestandard soll das haben? Was ist ökonomisch tragfähig? Was ist ökologisch wie gut? Und in dieser Kette von, ich habe die Idee zu, ich habe am Ende irgendwie mein Haus saniert oder ich habe ein neues Haus gebaut, irgendwo dazwischen drin kommt dann auch eine Finanzierungsfragestellung. Und davor und danach stellen sich ganz, ganz viele andere Fragen. Und als Bank kann ich wunderbar schauen, und da sehen wir auch sehr viele Beispiele im Markt, wie ich in dieser Kundenreise eigentlich nach vorne oder nach hinten weitere Dienstleistungen oder weitere Produktangebote entwickle. Die muss ich gar nicht zwingend als Bank selber entwickeln, sondern da ist es häufig viel smarter, mir sehr gute Partner zu suchen und zu sagen, Mensch, die biete ich an, um da eben einen Kunden viel ganzheitlicher in seinen Problemen weiterzubringen, eine Orientierung zu geben, sicherlich auch Ertragspotenziale zu gewinnen und insbesondere auch eine Kundenbindung herzustellen. Weil ein Kunde, der die gesamte Reise im Ökosystem eines Finanzdienstleisters geht, da ist es sehr unwahrscheinlich, dass der für die Finanzierung dann sagt, ich gehe auf eine Vergleichsplattform und suche mir den günstigsten Kredit. Sondern im Regelfall ist das dann so nahtlos integriert, dass ich als Finanzdienstleister dann auch in der Finanzierung, und das ist ja häufig eben mein Kernertragstreiber, die Nase vorn habe. Also wirklich zu schauen, was für Partnerschaften, was für Ökosysteme kann ich mir da eigentlich vorstellen, von planerischen Tätigkeiten über Energieberatung bis hin zu exklusiven Partnerschaften mit Handwerkern, die dann eben die Wärmepumpe auch einbauen und die dann auch vor Ort und verfügbar sind, was ohne so eine Partnerschaft vielleicht gar nicht so einfach ist und ich ein halbes Jahr warten muss, bis ich einen Handwerker finde, der das tut. Das ist so der zweite Teil, Partnerschaften, Ökosysteme. Und der dritte Teil ist eigentlich am Ende erfolgskritisch. Ich muss die Kolleginnen und Kollegen in der Bank, die am Kunden sind, die die Beratung machen, in die Lage versetzen, das auch zu tun. Das heißt, die gesamte Klaviatur von ESG wirklich den Mitarbeitenden beizubringen, dass es sich nicht anfühlt wie eine Klassenarbeit, ja, sondern dass man wirklich sagt, Mensch, da verändert sich was und das hat was mit meinem Job zu tun, das zu lernen und dann aber eben auch in die Anwendung zu bringen. Also veränderte Beratungsgespräche zu führen, da eine Orientierung zu geben, auch klar die Position der Bank formulieren zu können, auch klar deutlich machen zu können, wo die Bank sich schon bewegt, dass man da auch sehr authentisch ist und sagt, Mensch, wir haben uns auch auf den Weg gemacht, um dann eben da wirklich ein exzellentes Beratungserlebnis zu haben und dann die Lösung, die ich vorher genannt habe, auch wirklich dem Kunden nahezubringen, sodass er sagt, Mensch, das ist was, was mich voranbringt, was ich vielleicht auch bei anderen Banken nicht sehe, um sich da auch im Wettbewerb eben differenzieren zu können.
Ich finde gerade diesen Punkt, den du genannt hattest mit den Partnerschaften, ich glaube, das ist wirklich ein super Punkt, der Banken da auf ihrer Reise zur ESG-Transformation wirklich weiterbringen könnte. Denn keine Bank ist alleine in dem Ganzen, sondern es sind ja auch weitere Akteure, die daran ja auch beteiligt sind. Ja, wir würden uns jetzt nochmal ein bisschen auf das Risiko fokussieren und da mal einen anderen Gang einlegen. Madita, vielleicht erst in deine Richtung. Bernd, ergänze da gerne. Wie seht ihr denn das Ganze? Inwieweit verändert die Integration von ESG das wirklich klassische Risikomanagement in Banken, wie es jetzt gerade besteht?
Genau, also ESG-Risiken müssen auf jeden Fall ins Risikomanagement integriert werden, hatte Bernd, glaube ich, auch eingangs schon gesagt. Und die Auswirkungen von ESG-Risiken müssen auf das Portfolio, auf das Geschäftsmodell eingewertet werden. Das heißt, man erweitert quasi die Risikobewertung, erweitert die sogenannte Risikoinventur, wo man quasi einmal sammelt, was es alles für Risikotreiber gibt. Und die Risikotreiber, sage ich mal, die klassischerweise da bei ESG-Risiken auftreten, die kann man klassifizieren in sogenannte transitorische oder physische Risiken. Also da vielleicht ganz kurz, um alle abzuholen, transitorische Risiken, das sind eben alle Risiken, die so mit nach Veränderungen einhergehen, mit Blick auf, ich sag mal, irgendwie Preisveränderungen, Nachfrageveränderungen, regulatorische Anpassungen, also solche Art von Veränderungen. Das sind die sogenannten transitorischen Risiken. Und die physischen Risiken sind dann all die Risiken, die entstehen durch, ich sag mal, Extremwetterereignisse, sowas wie Überschwemmungen, Dürre und so weiter. Und diese, also ESG-Risikotreiber, werden dann analysiert und es wird eben geschaut, wie wirken die auf die klassischen Risikoarten, die es halt eben in Finanzinstituten gibt, also beispielsweise das Kreditrisiko. Und dann kann man sich das so vorstellen, hat man am Ende so eine Heatmap, wo man dann immer eingewertet hat, wie wirkt der Risikotreiber, der ESG-Risikotreiber auf die Risikoart. Und dann kriegt man da halt raus, okay, hat halt ein hohes Risiko, also rot, geringes Risiko, grün. So kann man sich das dann grob vorstellen. Und dann geht's von da aus dann weiter. Da müssen auch die Risikomodelle natürlich angepasst werden. Die ESG-Risiken werden in Szenarioanalysen oder die Auswirkungen der ESG-Risiken wird dann in Szenarioanalysen bewertet. Also Szenarioanalysen deswegen, weil es natürlich ein Blick in die Zukunft ist. Es ist ungewiss, man weiß nicht, wie es ausgeht. Deswegen verschiedene Szenarien. Und so bewertet man dann letztendlich den Einfluss dann von diesen Klimaszenarien aufs Kreditportfolio beziehungsweise die finanzielle Stabilität der Bank.
Und genau, vielleicht nur ganz kurz, damit wir auch den Rahmen hier nicht sprengen. Man kann das Ganze dann bottom-up quasi modellieren, also auf Einzelkreditnehmerebene oder top-down, dann quasi auf von der Portfolioebene kommend. Da ist es dann letztendlich auch wieder so eine Frage der Genauigkeit. Natürlich von Kreditnehmer kommt dann genauer, aber auch da wieder natürlich ein Datenthema. Und da dann vielleicht auch, also Thema Datenverfügbarkeit und Datenqualität spielt natürlich dann fürs Risikomanagement eine enorme Bedeutung. Also das, was ich eingangs gesagt hatte, was wir dann auch in der Studie gespiegelt bekommen haben, dass eben das Thema ESG-Daten und die Verfügbarkeit ein großes Thema ist, das spielt natürlich dann auch dafür die Risikobewertung eine Riesenrolle. Also je nachdem, wie gut die Daten sind. Also je besser die Daten, desto besser kann man das Ganze natürlich auch einwerten und in Entscheidungsprozesse berücksichtigen.
Bernd, hast du dem noch etwas hinzuzufügen oder lässt du das genauso stehen, wie Matita gesagt hat?
Nee, also das ist ja ein unglaublich weites Feld, ESG Risk Management. Ja. Also ich vielleicht so 2-3 Dinge, die wir sehen, aber auch das ganz verkürzt, weil das wahrscheinlich 2 oder 3 Podcasts in sich wert wäre.
Ich glaube auch, ja.
Also was wir schon sehen, ist natürlich das ganze Thema der ESG-Risiko-Identifikation. Also welche ESG-Risiken sind eigentlich für mein Geschäftsmodell materiell, sowohl die transitorischen als auch die physischen. Physische ist meist relativ einfach. Bei einer Regionalbank, da habe ich irgendwie mein Geschäftsgebiet mehr oder weniger. Das kann ich mir natürlich irgendwie anschauen in den verschiedenen Risikoarten physischer Dimension. Bei den transitorischen wird es dann schon ein bisschen schwieriger, weil dann muss ich natürlich genau gucken, wie sind eigentlich die Geschäftsmodelle, insbesondere meiner Firmenkunden, durch eine nachhaltige Transformation geimpacted. Wie messe ich das eigentlich? Wie versuche ich das sauber zu quantifizieren, ohne sozusagen potenzielle Risikopositionen in die ferne Zukunft zu legen, ohne aber auch jetzt zu überschießen und damit potenziell auch sozusagen ja viel zu restriktiv zu sein und damit auch ein Stück weit sich aus dem Markt zu begeben. Ja, dann gibt's natürlich das ganze Thema der ESG-bezogenen Stresstests. Also wirklich dann auch, wenn ich mal ein Set von ESG-Risiken habe, die materiell für mich sind, das dann auch eben zu stressen und wirklich zu schauen, was passiert denn in bestimmten Szenarien, wenn wir eben nicht das 1,5-Grad-Ziel schaffen, sondern was passiert, wenn wir bei 4 Grad rauslaufen? Was heißt das dann für mich und mein Portfolio als Bank auf 20, 30, 40 Jahre? Einfach da sozusagen mal wirklich auf einer strategischen Ebene ja eine Perspektive zu gewinnen. So, und dann natürlich auch die ganze Frage, wenn ich da sozusagen bin und eine Perspektive habe, welche Risiken habe ich in meinem Portfolio? Sicherlich auch die Frage zu stellen, was heißt das für meine Risikotragfähigkeit und eben auch für eine Eigenkapitalallokation, also sozusagen der gesamte ja Kapitalbemessungs- und Kapitalallokationsprozess einfach auch vor dem Hintergrund von ESG-Risik nochmal zu durchdenken und das wirklich zu versuchen, methodologisch ganz, ganz sauber und effizient in die Prozesse zu integrieren, so dass ich einfach das Thema ESG-Risiken sauber mitdenke. Da gibt's auch ganz viel, ich sag mal, Anschauungsmaterial in den verschiedenen Anforderungsdokumenten, sei das immer Risk, sei das, was gerade von der EBA für die ESG Risk Guidelines entwickelt wird. Also da gibt's natürlich auch mannigfaltige regulatorische Anforderungen, die mir da am Ende Mindeststandards reinziehen und die mir am Ende sagen, was ich tun sollte. Aber ich glaube, wenn ich sozusagen wirklich Risikomanagement als eine zentrale Funktion einer Bank verstehe, geht es da am Ende um viel mehr als nur aufsichtliche Anforderungen zu erfüllen, sondern es geht wirklich darum, einen Griff an diese genuinen neuen, beziehungsweise jetzt neu entdeckten, will ich mal sagen, Risikoarten zu kriegen und für mich wirklich so sauber, wie ich das auch mit anderen Risiken tue, die für mich im Risikomanagement zu verankern, so dass ich da einfach ja die Risiken im Griff habe.
Ja, also ich glaube, wir haben eine schöne Reise in die Welt von ESG zurückgelegt. Wir hatten über die verschiedenen Schritte, die es braucht, um eine ESG-Strategie hinzulegen und das auch zu implementieren. Wir haben uns über die Stellhebel unterhalten, dann auch das Ausgestalten eines Geschäftsmodells, dann jetzt gerade über das Risikomanagement und natürlich das alles in einem regulatorischen Umfeld, das sich ja wirklich wirklich dynamisch weiterentwickelt. Jetzt interessiert mich aber trotzdem, wo Banken denn am Ende dann in Bezug auf ihre ESG-Transformation ansetzen sollen. Bernd, du darfst gerne starten. Welche konkreten Schritte sind jetzt denn final auf diesem Weg dorthin noch erforderlich?
Genau, ja, final, um da direkt einzusteigen, ist da wahrscheinlich gar nichts, sondern alles ist ein Stück weit iterativ. Also genau wie du sagst, die Dynamik ist extrem groß. Der Regulator verlangt ganz viel. Der Wettbewerb bewegt sich total dynamisch. Wir lernen alle gemeinsam extrem viel in dieser Zeit in den Themen. Insofern ist es, glaube ich, wichtig, schon einfach anzuerkennen, dass dieser Dynamik wahrscheinlich nur Rechnung getragen werden kann, wenn ich im Moment, das gilt wahrscheinlich nicht in 10 Jahren, aber jetzt in dieser Zeit schon auch in gesunden Abständen immer wieder drauf schaue, wo ich eigentlich stehe. Ja? Und das ist vielleicht so ein bisschen auch die Überleitung zu deiner Frage oder zu einer Antwort zu deiner Frage. Wenn wir in Häuser kommen, ist es, glaube ich, wirklich mit dem ganzen ESG-Know-how und den Best Practices im Gepäck, aber dann am Ende doch einfach sehr grundständiges Management, ja, also zu schauen, wo steht das Haus, was ist heute schon da, was sind Dinge, die sich in Entwicklung befinden, wo steht die Ambition eigentlich, ja, dass ich natürlich jetzt keine Dinge verordne oder aufschreibe, die eh schon im Doing sind. Und da wirklich eine saubere Status Quo-Analyse mal zu machen, wenn wir das tun, schauen wir uns circa 120 Analysestellhebel in den eben 5 genannten Dimensionen an, also sozusagen 120 Fragen, auf die wir gucken, um eben ein Gefühl dafür zu kriegen, wo steht man. Die gleichen wir immer ab zwischen regulatorischem Minimum und auch, ich sag mal, marktlichen Minimum, also wo steht eigentlich auch ein Markt, sodass ich da sehr genau weiß, wo bewege ich mich, bin ich über dem Markt, bin ich über dem regulatorischen Minimum, wenn ich das nicht bin, dann muss ich sehr schnell agieren meistens. Und auf der Basis entwickeln wir dann gemeinsam mit dem Management, aber eben auch nicht nur mit dem Vorstand, sondern auch häufig mit einer ersten und mit einer zweiten Ebene eine ganzheitliche ESG-Strategie, wo wir Antworten auf alle 5 Felder finden und wo wir dann, ja, Stichwort Management-Handwerk, wo wir dann auch ganz konkret in konkrete Ziele das Ganze runterbrechen in KPIs, in den Zeitbezug und dann eben auch konkrete Maßnahmen entwickeln, wo genau drinsteht, was wollen wir erreichen in dieser Maßnahme, wer macht das, bis wann wird das gemacht, mit welchen Ressourcen wird das gemacht, was sind Schnittstellen und Abhängigkeiten. Bei ESG ein riesiges Thema. Fast alle Dinge, die man aufschreibt, landen hinterher in den ESG-Daten. Wenn ich so ein ESG-Programm aufsetze und mich da als Haus konzentriert weiterentwickeln will, muss ich dem sicherlich Rechnung tragen, dass nicht jeder vor sich hin wurstelt, sage ich jetzt mal, sondern dass die Puzzlestücke dann auch hinterher zusammenpassen. Und dann wirklich zu sagen, auf einen 18 bis 24, vielleicht 30 Monats Horizont habe ich eine Guideline, entlang derer ich arbeiten kann. Und dann Stichwort Iteration. Und dann werde ich sicherlich wieder neu schauen müssen, wo hat sich Markt hinbewegt, wo hat sich Regulatorik hinbewegt, wo hat sich Wettbewerb hinbewegt, um zu gucken, wo muss ich nachsteuern und wo bin ich vielleicht auch gut unterwegs.
Da kann ich gar nicht so viel ergänzen. Genau, kontinuierlicher, iterativer Prozess. Bernd, hast du schon angesprochen, beziehungsweise du, Clara, ja auch schon angeteasert gehabt. Das Einzige, was dann natürlich Sinn macht, ist dann aber schon auch frühzeitig damit zu starten und da jetzt nicht noch abzuwarten, bis man in diesen Prozess also damit loslegt. Und genau, es bedarf natürlich dann auch irgendwie Know-how und Kapazität in den Instituten, um das dann halt auch immer weiterzutragen, auch immer wieder zu tracken, was Bernd meinte, wo stehen wir, wie müssen wir uns jetzt an veränderte Marktbedingungen oder neue regulatorische Vorgaben neu ausrichten. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch ein ganz, ganz gutes Schlusswort, also Nachhaltigkeit wird eben in den kommenden Jahren eines der zentralen Veränderungsthema für Banken sein. Und dementsprechend ist es eben nicht nur eine regulatorische Notwendigkeit, ESG zu integrieren, sondern ist eben auch wirklich eine Chance für Banken, ihr Geschäftsmodell zukunftsfähig zu gestalten, neue Kundengruppen zu erschließen und langfristige Werte zu schaffen.
Ja, das ist doch ein toller Abschluss, Madita. Das hast du ja wirklich jetzt auf den Punkt gebracht. Damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Vielen Dank euch beiden für das Gespräch und die sehr spannenden Einblicke.
Danke, Clara. Hat ganz viel Spaß gemacht. Schön, dass wir da sein durften.
Vielen Dank, Clara. Richtig cool.
Das war's mit dieser Folge von Sound of Finance. Die Links zu den angesprochenen Publikationen sowie die Kontaktdaten von uns findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wie ihr wisst, freuen wir uns immer sehr über eure Meinungen zu dem Thema, zum Beispiel per E-Mail oder über Social Media. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine gute Bewertung da und empfehlt den Podcast in eurem Netzwerk weiter. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei ZDB Sound of Finance.